SRF 3.
Angriff und Vergeltungsschlag. Die Spannungen zwischen Israel und den Houthi-Rebellen eskalieren. Was heißt das nun? Dann beliebt und verpönt. Reisende in Luzern schätzen Airbnb, Wohnungssuchende hingegen nicht. Was ist zu tun? Und Kritik und Zaudern. Trotz internationalen Drucks tun die USA wenig gegen die Vogelgrippe in Kühen. Was muss sich ändern? Antworten gibt's hier bei uns im Info 3. Ich bin Bettina Studer. Israel hat Jemen angegriffen, als Reaktion auf den tödlichen Drohnenangriff der Houthi-Miliz auf Tel Aviv. Die israelische Luftwaffe beschoss die jemenitische Hafenstadt Hodeida am Roten Meer. Dabei wurden 6 Personen getötet, rund 80 wurden verletzt. Am Morgen griffen die Houthi-Rebellen Israel erneut an. Die Rakete wurde aber abgefangen. Angesichts dieser Reaktion der Houthis wollte ich von Nahost-Expertin Gudrun Harrer wissen, ob sich die Miliz überhaupt beeindrucken lässt.
Ja, sie werden nicht beeindruckt sein. Und man muss dazu sagen, also im Süden Israels haben sie schon die ganze Zeit angegriffen, aber eben mit sehr, sehr weniger militärischer Effektivität. Tel Aviv war der erste Houthi-Militärschlag in Israel, der wirklich von Bedeutung war und ja auch Menschen das Leben gekostet hat. Und auch die Houthis haben natürlich mit einer israelischen Reaktion gerechnet. Also das wusste man, dass Israel das nicht einfach so hinnimmt. Der israelische Militärangriff ist massiv ausgefallen mit Angriffen auch auf zivile Anlagen und natürlich mit Langstrecken, die den Houthis gezeigt haben, was kommt, wenn sie weitermachen, falls noch einmal Zentralisrael angegriffen wird.
Die Houthis sind wie die palästinensische Hamas und die libanesische Hisbollah mit Iran verbündet. Israel steht jetzt mit allen 3 Milizen im Krieg. Steigt damit die Gefahr einer regionalen Eskalation?
Ja, die steigt unbedingt. Die steigt seit Wochen und Monaten. Und Israel ist ja schon engagiert. Also Israel führt Militärschläge durch im Libanon, in Syrien. Das wird oft vergessen. Dann haben wir ja auch schon einen gehabt Mitte April im Iran. Eigentlich fehlt nur noch der Irak, wo ja auch schiitische Milizen zugange sind, die Israel drohen. Also die werden eigentlich hauptsächlich von den Amerikanern in Schach gehalten. Und jetzt eben auch der erste Angriff in Jemen direkt. Also, aber ich glaube schon, dass es nicht nur eine Botschaft an den Jemen ist und an die Houthis ist, sondern wirklich auch an das Regime im Iran selbst. Man darf nicht vergessen, dass Teheran ein näheres Ziel ist für Israel als dieser Hafen von Hodeida, der angegriffen wurde.
Was heißen diese Angriffe nun für die Zivilbevölkerung in Jemen?
Ja, die Versorgung läuft über Hodeida. Also Hodeida ist für die Houthis wirklich das Tor zur Welt und die Versorgung für die Zivilbevölkerung läuft da. Man darf trotzdem nicht erwarten, dass irgendwie die Herrschaft der Houthis gefährdet wäre, wenn es den Leuten noch schlechter geht im Jemen. Das ist nicht so, sondern durch ihre globale Rolle, weil sie ja gegen die Handelsschifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden auch losgehen, bekommen die Houthis vielleicht sogar noch mehr Legitimität im Inneren und können ihre radikalen Ziele, also diese jemenitische Gesellschaft auch umzuformen, noch besser verfolgen. Also ich fürchte, das bedeutet eben für die Zivilbevölkerung gleich zweifach nichts Gutes. Also die Houthi-Herrschaft bleibt und wird radikaler und die Versorgung könnte schlechter werden.
Sagt Journalistin und Nahost-Expertin Gudrun Harrer. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu wird morgen in die USA reisen, Jan von Tobel.
Dort will Netanyahu am Dienstag US-Präsident Joe Biden treffen, das teilt Netanyahus Büro mit. Die beiden wollen laut Medienberichten über den Gaza-Krieg sprechen, konkret über die Bemühungen für eine Waffenruhe und über die Freilassung israelischer Geiseln der Hamas im Tausch mit palästinensischen Gefangenen. Zuletzt hatten sich Netanyahu und Biden im Herbst getroffen. Nach Südasien, ins Land Bangladesch. Dort gab es diese Woche schwere Proteste von Studierenden. Laut lokalen Medien sind mindestens 114 Menschen dabei getötet worden. Grund für die Proteste war eine Quotenregelung der Regierung. Diese sicherte Nachkommen von Freiheitskämpfern Stellen im öffentlichen Dienst. Nun hat das oberste Gericht des Landes diese Regelung weitgehend aufgehoben. Es ordnet an, dass die meisten Stellen im öffentlichen Dienst nach Leistung und nicht nach Quoten vergeben werden müssen.
Ferien mitten in der Stadt, aber nicht in einem Hotel mitten im Zentrum, sondern in einer Wohnung mit allem Drum und Dran, dort, wo das Leben der Einheimischen stattfindet. Für diese Art von zu verreisen steht Airbnb. Das Konzept der Plattform stößt zunehmend auf Kritik, vor allem in Städten, in denen Mietwohnungen knapp sind. In Barcelona etwa, wo Airbnb-Wohnungen verboten werden sollen. Nicht ganz so weit geht Luzern. Doch auch dort gelten ab kommendem Jahr strengere Regeln. Wie geht Airbnb damit um? Zentralschweiz-Korrespondent Markus Föhn ist diesen Fragen nachgegangen.
Sie stehen mit Selfie-Stick auf der Seebrücke, spazieren in Gruppen durch die Altstadt, bestaunen das Löwendenkmal. Die zahlreichen Touristinnen und Touristen sind fester Bestandteil des Luzerner Stadtbilds. Etliche von ihnen logieren in Wohnungen, die sie über die Plattform Airbnb gebucht haben. Doch das wird in Luzern künftig schwieriger. Das Stadtparlament hat im Juni beschlossen, dass Wohnungen höchstens noch 3 Monate im Jahr touristisch vermietet werden dürfen. So sollen Wohnungen zurück auf den Immobilienmarkt gelangen, die heute praktisch ausschließlich als Ferienunterkünfte genutzt werden, damit Einheimische wieder einfacher ein Zuhause finden. Airbnb reagiert gelassen auf diese Verschärfung. Politikverantwortliche Ellen Madecker verspricht, mit Luzern zu kooperieren und alle Airbnb-Anbieter über die neuen Vorschriften zu informieren.
Wir richten eigene Hilfeseiten ein und informieren entsprechend über die Regeln, tun dies auch gerne in Rückkopplung dann mit der Stadt. Das geht auch einher mit einer entsprechenden E-Mail-Kampagne. Wir sind da sozusagen wie so eine Art Servicestelle für die GastgeberInnen.
Doch bei aller Kooperationsbereitschaft, die Rolle des Sündenbocks in der politischen Diskussion um Wohnungsknappheit will Airbnb nicht übernehmen. Weltweit drängten die Menschen in die Städte, sagt Ellen Madecker. Gleichzeitig werde zu wenig gebaut. Dies seien viel entscheidendere Faktoren als Ferienvermietungen, auch in Luzern.
Wir haben auf Airbnb 1200 Inserate in Luzern. Und 40% von diesen 1200 Inseraten sind vermietete Zimmer. Das nimmt keinen Wohnraum weg.
Aber auch verhältnismäßig wenige Airbnb-Unterkünfte verschärften eben die Situation auf dem Wohnungsmarkt, sagt Jürg Stettler, Tourismusexperte an der Hochschule Luzern.
Auch wenn es nur 1% der Wohnungen sind, ist natürlich bei einem geringen Leerstand das wirklich ein gravierendes Problem, weil man dann wirklich kaum mehr Wohnungen findet.
Darum sei es auch nicht erstaunlich, dass Touristenstädte rund um den Globus versuchten, das Geschäft mit den Ferienvermietungen zu regulieren. Offen ist, wie Airbnb mit diesem Druck auf Dauer umgeht. Eine Möglichkeit: Das Angebot an touristisch genutzten Wohnungen verschiebt sich, zum Beispiel in Dörfer. Airbnb beobachte bereits heute einen Trend zu Buchungen auf dem Land, sagt Politikverantwortliche Ellen Madecker. Gut möglich darum, dass sich nach der Regulierung von Airbnb in der Stadt Luzern das Angebot an Ferienwohnungen verlagert auf die Gemeinden in der Umgebung. Ein Selfie auf der Seebrücke oder vor dem Löwendenkmal lässt sich schließlich auch schießen ohne Ferienwohnung direkt in der Stadt Luzern.
Rasch der Blick auf die Straße, Vorsicht in der Westschweiz auf der A9 Vevey-Martigny zwischen Villeneuve und Aigle. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Die Schweizer Behörden haben im ersten Halbjahr weniger illegal eingereiste Personen aufgegriffen als in der Vorjahresperiode. Jan von Tobel.
Rund 12.500 rechtswidrige Aufenthalterinnen und Aufenthalter sind bis Ende Juni in der Schweiz erwischt worden. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit. Die NZZ am Sonntag hat zuerst über diese berichtet. Im ersten Halbjahr 2023 waren es 5.000 illegal Eingereiste mehr gewesen. Die Schweiz macht ihr humanitäres Büro in Afghanistan erst im Herbst wieder auf, nicht wie ursprünglich geplant schon in diesen Wochen. Das Außendepartement bestätigt einen entsprechenden Bericht der NZZ am Sonntag. Demnach gibt es technische, logistische und betriebliche Probleme, die zu Verzögerungen führen. 4 Schweizer Mitarbeitende sollen sich in der afghanischen Hauptstadt Kabul wieder um humanitäre Projekte kümmern, die vom Bund finanziert werden.
Musik. In den USA wandert das Vogelgrippevirus munter weiter. Nicht etwa von Vogel zu Vogel, sondern von Kuh zu Kuh und von Farm zu Farm. Und inzwischen haben sich 9 Menschen bei der Arbeit mit den Rindviechern angesteckt. Immer sind es nur milde Fälle, aber die Kritik und der internationale Druck auf die USA wächst. Es heißt, Behörden und Farmer täten bei weitem nicht genug, um zu verhindern, dass das Virus von Kuh zu Kuh springt. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöffel.
Vermutlich ging es im Dezember letztes Jahr schon los. Ein paar kranke Kühe, die kaum noch Milch gaben, im Panhandle im Norden von Texas. 4 Monate dauert es, bis klar ist, das ist Vogelgrippe, die steckt jetzt Kühe an. Dass es so lange gedauert hat, bis das klar war, könne man niemandem vorwerfen, sagt Richard Webby.
I don't necessarily put blame on anyone for that. This was
Webby ist Grippeforscher am St. Jude's Children's Hospital in Memphis und Berater der Weltgesundheitsorganisation WHO. Keiner sei auf die Idee gekommen, die Kühe auf Vogelgrippe zu testen, weil keiner gedacht habe, dass sie Kühe infizieren kann. Also kein Vorwurf. Dafür jetzt umso mehr Grund zur Klage.
I would say we're in the 20% of what should be done is being done.
Nur 20% von dem, was gemacht werden sollte, werde auch getan, sagt er. Nicht aus fehlendem Willen.
I don't think it's for a lack of want to do the right thing.
Aber die Bundesbehörden, die klären müssten, wo wie viele infizierte Kühe sind, die untersuchen müssten, wie das Virus von Farm zu Farm kommt, die kontrollieren müssten, welche Kuh wohin transportiert wird, diese Bundesbehörden haben zu wenig Zugang zu den Farmen.
That's where the biggest hold-up, at least in my mind, is at the moment, is that.
Genauso wenig wie Forscher. Das Gesetz sieht es so vor, die Bundesbehörden sind schwach, Privatbesitz ein hohes Gut. Und viele Farmer zögern, Ansteckungen zu melden, weil sie finanzielle Verluste fürchten, die bisher nicht ausreichend entschädigt werden. Das Ergebnis: Man weiß nicht genug darüber, wie das Virus sich bewegt und tut zu wenig, um es zu stoppen. Die Zahl betroffener Farmen sei sicher höher als die 163, die offiziell gezählt werden. Genauso wie die Zahl von bisher 9 infizierten Menschen. Nicht nur Wissenschaftler wie Richard Webby werden da ungeduldig. Druck kommt auch von anderen Staaten. Viele Länder versuchten abzuschätzen, wie groß das Risiko für sie selbst ist. Mangels belastbarer Informationen aus den USA sei das schwierig. Das alles sei nicht neu.
This battle of public health and the wider good.
Öffentliche Gesundheit, Gemeininteresse auf der einen Seite und Einzelinteressen auf der anderen. Überall auf der Welt der gleiche Widerstreit, ob in China, in Europa oder in den USA. Sicher sei, so lasse sich das Virus nicht bremsen.
Nochmals zu Jan von Tobel. Er hat vor dem Wetter noch 2 Sportresultate.
Zuerst zum Fußball. Titelverteidiger Young Boys ist mit einer Niederlage gegen Aufsteiger Sitten in die neue Super League-Saison gestartet. Die Berner haben zu Hause 1:2 verloren. Und der Australier Oscar Piastri gewinnt das Formel-1-Rennen von Ungarn. Es ist der erste Sieg in der Karriere des 23-jährigen McLaren-Piloten. Zweiter wird sein Teamkollege Lando Norris vor Lewis Hamilton auf Mercedes. Und noch der Blick aufs Wetter. Am Abend und Morgen gibt es viele Wolken, dazu stellenweise Regenschauer oder Gewitter. Das bei rund 24 Grad.
Das war Info 3, das Team heute Jan von Tobel und Bettina Studer.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.